Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 24. November. Sie haben es gemerkt, es ist noch genau ein Monat bis zum Heiligen Abend. Das offizielle Top-Thema der Nachrichtensender heute Morgen ist die Debatte um die Impfpflicht. Na klar, das heimliche Top-Thema an den Küchentischen aber ist das feindselige und, naja, womöglich schon zerrüttete Verhältnis zwischen Politik und Wahrheit. Der Sinneswandel der Politiker ist jedenfalls erschreckend schnell gekommen. Lehnten sie vor einigen Wochen noch großspurig eine Impfpflicht ab, scheint diese heute unvermeidlich und dringend gewünscht zu sein. Professor Montgomery, der Weltärztepräsident, sagte dazu kürzlich in der Talkshow von Anne Will.
Womit man aber aufhören muss, ist, dass sich jemand hinstellt und sagt, mit mir wird es nie eine Impfpflicht geben, mit mir wird es nie einen Lockdown geben. Diese apodiktischen Nie-Aussagen sind einfach falsch. Es wird Situationen geben in absehbarer Zeit, wo man solche Maßnahmen wird machen müssen, damit wir diese Pandemie einfangen.
Aber auch die weitsichtige Hannah Arendt hat in ihrem Essay Wahrheit und Lüge in der Politik dazu schon 1971 das Notwendige aufgeschrieben. Zitat: Niemand hat je Wahrhaftigkeit zu den politischen Tugenden gerechnet. Lügen scheint zum Handwerk nicht nur des Demagogen, sondern auch des Politikers und sogar des Staatsmannes zu gehören. Ein bemerkenswerter und beunruhigender Tatbestand. Zitat Ende. Womit wir im Berlin unserer Tage gelandet wären. Wir alle erinnern uns ja noch an jene Sätze vor der Bundestagswahl, die wie für die Ewigkeit gemeißelt schienen.
Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den jetzt Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben.
Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder versprach, keine allgemeine Impfpflicht einzuführen.
Keine Sorge, es gibt keine allgemeine Impfpflicht. Aber Impfen ist ein Gebot der Vernunft.
Selbst Karl Lauterbach, Corona-Aufklärer der ersten Stunde, ließ sich zu einer von einer Impfpflicht spricht hier keiner Aussage verführen.
Eine Impfpflicht können wir nicht durchsetzen. Also zum einen haben wir versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Daran muss man sich als Staat dann auch halten. Zum Zweiten, wir können das auch ohne Impfpflicht schaffen, indem wir zum Beispiel in den Pflegeeinrichtungen die Verpflichtung durchsetzen. Jeder muss entweder geimpft sein oder er muss täglich getestet werden.
Und genau das ist der springende Punkt. Warum etwas versprechen, wenn man es nicht halten kann? Doch was damals schon im Halbdunkel der Berliner Hintergrundkreise geraunt wurde, hat mittlerweile das Scheinwerferlicht der großen politischen Bühne betreten. Ich darf vorstellen, die Impfpflicht. Sie war damals schon richtig und wurde aus wahltaktischen Gründen, nur ja nicht der AfD in die Hände spielen, nicht durchgesetzt, sondern sie wurde bestritten. Jetzt ist die Wahl vorbei und wir erleben eine Explosion der Infektionszahlen. Und die Impfpflicht steht mutmaßlich vor ihrer Einführung. Die Wahrheit 2.0 klingt jetzt so.
Die Impfpflicht hilft uns nicht in der jetzigen Krise, aber sie wird uns auf Dauer helfen. Wir müssen aus der Endlosschleife raus. Wenn wir im nächsten Jahr die gleiche Situation haben, dass all die Genesenen ohne Impfung dann wieder in die gleiche Situation kommen, dann fangen wir wieder von an. Täglich grüßt das Corona-Murmeltier. Täglich grüßt das Corona-Murmeltier. Das kann nicht der Weg sein. Wir müssen rauskommen. Ich glaube, auf Dauer ist nur die allgemeine Impfpflicht ein Weg, auch Frieden zu schaffen, gesellschaftlicher.
Jetzt haben wir die schlimmste Welle, die wir hatten. Es sind zu wenig Menschen geimpft. Und wir kommen einfach nicht darum, wenn wir aus diesem Schlamassel rauskommen wollen, dass sich die Menschen impfen lassen müssen. Nur dann gewinnen wir unsere Freiheit wieder. Das ist der Grund, warum wir uns für eine Impfpflicht aussprechen und die Debatte darüber eröffnen.
Darin liegt eben die Tragik der momentanen Situation. Die Impfpflicht ist die Ultima Ratio der deutschen Politik. Lange setzte man hierzulande auf die Vernunft des Einzelnen. Inzwischen aber ist es nicht mehr eine Frage individueller Vernunft, sondern eine Frage der kollektiven Notwendigkeit. Die körperliche Unversehrtheit gilt eben auch für die, die von den Impfverweigerern jetzt gefährdet werden. Der Impfdurchbruch wird provoziert, er passiert massenhaft und die Pandemie wird auf diese Art in Deutschland niemals vorübergehen. Doch auch wenn Covid-19 anders als durch diese staatliche Verpflichtung womöglich nicht mehr bekämpft werden kann, der Wortbruch wiegt dennoch schwer. Er entwertet so vieles, was wichtig ist für die Demokratie. Die Wahrheit zum Beispiel, das Vertrauen in die Politiker und auch das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit von Sprache in der Politik. Man hat ja zuweilen das Gefühl, nicht Merkel, Scholz oder Spahn führen hier das Regiment, sondern Loriot mit seiner Rede zur Lage der Nation.
Meine Damen und Herren, was kann als Grundsatz parlamentarischer Arbeit betrachtet werden? Politik im Sinne sozialer Verantwortung bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, auch die wirtschaftliche Entwicklung hatte sich in jeder Weise, das kann von niemandem bestritten werden, ohne zu verkennen, dass in Brüssel, in London die Ansicht herrscht, die SPD-FDP-Koalition habe da und, meine Damen und Herren, warum auch nicht.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Siemens hat Joe Kaeser, heute der Aufsichtsratschef der Siemens Energy, sein Unternehmen radikal umgebaut. Wie und warum und was andere davon lernen können, das besprechen wir gleich.
Kaufen und verkaufen ist keine unternehmerische Begabung. Das ist Portfolio-Management. Und Portfolio-Manager sind keine Unternehmer.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed in New York berichtet über die wichtigsten Quartalszahlen des Tages. Und Annette Weisbach in Frankfurt erklärt uns, warum die geplante Übernahme einer kleinen Bank aus Wiesbaden so wichtig ist für die Börse. Außerdem amüsieren wir uns. Und zwar amüsieren wir uns über eine durch und durch misslungene Rede von Boris Johnson. Und wir freuen uns über den erfolgreichsten Song aller Zeiten, den Sie garantiert kennen. Joe Kaeser wurde für seinen Umbau der Siemens AG hart kritisiert. Von den Gewerkschaften, von den Medien und auch von mir. Was hatte er getan? Er hat die Traditionsfirma in mehrere Einzelteile zerlegt. In Siemens Healthineers, die Medizintechnik, in Siemens Energy, die Energietechnik und in das Mutterschiff. Strukturiert alles als eigene börsennotierte Gesellschaft. Den Investoren gefällt das neue Dreigestirn, wenn man es börsenwertig betrachtet, ist mit weitem Abstand der wertvollste DAX-Konzern. Für das Geld, das diese drei Siemens-Unternehmen heute wert sind, könnte man Adidas, Daimler und BASF kaufen. Nicht schlecht, oder? Trotz Corona-Krise läuft es auch operativ in diesen zellgeteilten Firmen sehr gut. Fragen wir doch am besten beim Architekten dieses Umbauprogramms mal nach, beim ehemaligen Siemens-Vorstandschef, der jetzt den Aufsichtsrat von Siemens Energy führt. Los geht's, Joe Kaeser hat das Wort. Einen schönen guten Morgen, Joe Kaeser.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Wir beide sprechen heute über Moden. Einverstanden?
Ja, gerne.
Aber nicht über Männer- und Frauenmode, sondern über Managementmode. Über Insourcing, Outsourcing, Downsizing, Konglomerate bilden und Konglomerate zerschlagen. Sie haben sich für Letzteres entschieden. Warum? Was ist die Philosophie dahinter, dass man ein großes, traditionsreiches Unternehmen zerlegt?
Der Gedanke kam aus der Überlegung, wie wird die Zukunft dessen aussehen, was unser Unternehmen ausmacht, nämlich Energie, Automatisierung, Industrialisierung und Gesundheitstechnik. Das waren die drei wesentlichen Standbeine der Siemens AG. Und als wir dann 2017 im Grunde die Sanierung abgeschlossen hatten, früher fertig wurden, als wir uns das ursprünglich vorgenommen hatten, die Vision 2020 war ja auf 2020 terminiert, weil ich die Frage, ist es das jetzt? Dieses Aufholen gegenüber dem Wettbewerb in Wachstum, in Margen, oder ist da noch etwas anderes, wenn man die nächste Management-Generation ansieht? Dann saßen wir da und haben diskutiert, da gab es unterschiedliche Meinungen.
Wer ist wir, der Vorstand oder der Aufsichtsrat?
Wir, der Vorstand, das Management-Team. Und deshalb war die Frage, lassen wir es dabei oder nicht? Und da gab es unterschiedliche Meinungen, auch im Management-Team. Und das kam teilweise auch davon, dass das Unternehmen, die Kolleginnen und Kollegen, waren müde. Compliance-Krise, dann Finanzkrise. Das war wirklich eine Knochenarbeit, auch für die Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb gab es da einige Meinungen. Und ich hatte mich dann aber entschieden, will ich das Unternehmen so verlassen oder versuchen wir vielleicht doch noch einmal, es auszurichten in seiner Basis für die nächste Generation.
Wie haben Sie diese Müdigkeit überwunden, die auch Ihnen ja in den Klamotten gesteckt haben muss, denn Sie waren ja als Finanzvorstand auch in all diesen Situationen ja dabei gewesen schon. Also wie überwindet man als Manager diese tiefsitzende Müdigkeit, die nicht durch Schlaf weggeht?
Die eigene Müdigkeit, die muss man im Anspruch daran, dass man das Unternehmen in geordneten Zustand übergeben möchte, lösen. Das muss Motivation, eine Grundmotivation sein, die aus der Überzeugung kommt und nicht aus materiellen Gesichtspunkten, auch nicht aus Opportunismus. Sonst hätte man es 2017 sein lassen. Mhm. Das ist klar, das war die einfachere Geschichte. Aber zu mobilisieren, nochmal ein Kernteam zu mobilisieren, in einer Zeit, wo es uns eigentlich ganz gut ging, wo wir zu den Wettbewerben aufgeschlossen haben, wo wir schon erste Zerfallserscheinungen unseres Hauptwettbewerbers sahen, den man mir 35 Jahre meiner 40 Jahre vorhielt als da musst du hin, so musst du sein.
GE in Amerika, Jack Welch, der legendärste Manager aller Zeiten vielleicht.
Deshalb war eigentlich das alles gut, aber ich hatte mich dann nach langer, langer Zeit entschlossen, dachte, nein, das reicht nicht, um geordnet zu übergeben.
Die Kritik war hart, auch zunächst mal auf Seiten der Gewerkschaften, Mensch statt Marge, erinnere ich. Ich glaube, es war das Jahr 2018, dann auf der Hauptversammlung auch, Mensch statt Marge. Aber auch in den Medien, unter anderem auch von mir, gab es Einwände. Zum Beispiel den, ich erinnere meinen Einwand ganz genau, dass die Vorvorfahren, also Herr von Siemens zum Beispiel, aber eben auch Gottfried Daimler, die ganze Gründergeneration, aber auch Bill Gates und Steve Jobs, das waren alles Erfinder gewesen. Mhm. Und dass Manager in der heutigen Zeit für mich und meine Betrachtungsweise zu stark Organigramme malen, Kästchen schieben, zerlegen, zusammenfügen, kaufen, verkaufen und ich das nicht kreativ genug fand, muss heute allerdings sagen, Ihre Zerlegung hat zumindest die Börse begeistert.
Na, sagen wir mal so, also ich empfinde sehr viel Verständnis dafür, wenn Menschen sagen, es kann doch nicht sein, dass man eigentlich nur in einem kleinen Baukastensystem Figuren hin und her rückt und dann Kästchen verschiebt und kaufen und verkaufen ist keine unternehmerische Begabung. Das ist Portfolio-Management. Und Portfolio-Manager sind keine Unternehmer. Mhm. Unternehmen heißt Risiken eingehen, einen Ansatz zu haben, der ganzheitlich ist, also diesen Stakeholder-Ansatz. Das heißt also, die Kunden, die unsere Gehälter am Ende bezahlen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir in jeder Weise mitnehmen müssen. Einmal, weil sie wichtig sind für die Umsetzung, aber auch, weil ein Arbeitsplatz ein Wert an sich ist. Aber, und das wurde mir immer klarer, auch aus der Kritik heraus, dass am Ende des Tages die Gesellschaft eigentlich die Lizenz zum Geschäftemachen gibt und nicht die Shareholder. Warum sage ich das? Das sage ich deshalb, weil der Begriff Eigentümer eine neue Dimension bekommt. Eigentum verpflichtet, Eigentum ist ein Wert. In einer eigentümergeführten Unternehmung, Pionier oder wie auch immer, ist der originäre Zweck, ein Geschäft zu machen, das man in einen besseren Zustand übergibt, wenn man es nicht gegründet hat, an die Nachfolger, als man es bekommen hat. Das ist der Zweck des Eigentums, nachhaltige Wirtschaft. Wenn Sie das Eigentum in einer börsennotierten Gesellschaft betrachten, wo die Fondsmanager die Eigentümer sind, also die Aktien halten, dann wird das Eigentum auf einmal ein Sekundärmittel, um einen Primärzweck der Fondsmanager zu erfüllen, nämlich das Investment der Investoren zu mehren. Das heißt also, das Eigentum ist nicht mehr ein Wert, der nach vorne verpflichtet, sondern der eigentlich ein Zweck ist, um ein anderes Primäreigentum, nämlich das Investment zu mehren. Damit leitet sich eigentlich ab, dass das Management im Grunde dafür sorgen muss, dass die Integration der verschiedenen Interessen so läuft, dass möglichst alle Stakeholder einen Vorteil haben. Das ist die Aufgabe von verantwortungsvollem Management. Und jetzt kommt das große Aber. Und das ist der Unterschied zwischen Sozialismus und einem, wie ich das nenne, einem integrativen Kapitalismus. Die Performance muss stimmen. Und die Performance stimmt dann, wenn man mindestens genauso gut wirtschaftet, vorzugsweise besser als die Wettbewerber. So weit, so gut. Das wäre eigentlich noch im traditionellen Sinne das, was Unternehmer und auch angestellte Unternehmer, nämlich Manager, tun sollen. Das ist die Frage, wie sieht die Zukunft aus?
Ich wollte gerade sagen, es ist ja damit noch nicht geleimt, wenn man die Kästchen malt und die Organigramme ändert.
Gar nicht.
Die Belegschaft war schon mal nicht der Treiber, der Kunde war auch nicht der Treiber. Welche Rolle haben also in Ihrem Dreieck der verschiedenen Stakeholder, welche Rolle haben BlackRock und die anderen Investoren gespielt bei der Durchsetzung dieses Modells?
Überhaupt keine. Die hätten nur die Rolle gespielt, wenn es schiefgegangen wäre. Oder wenn wir nichts gemacht hätten, weil dann die Performance eben unter dem Wettbewerb ist und damit wird der Investor aktiv, weil er seinen Primärzweck, nämlich das Vermögen seiner Investoren zu mehren, dann nicht erfüllt und dann werden die ganz unangenehm. Und da gibt es verschiedene Ausprägungen, da gibt es die, die dann viel Kritik auf Hauptversammlungen äußern, das sind die einfacheren, die reden nur, die sehen wir.
Aber die im Dunkeln sieht man
nicht. Die im Dunkeln sieht man erstmal nicht und wenn man sie hört, ist es schon reichlich spät. Weil dann Signale übersehen worden sind, die man vorher hätte erkennen müssen, nämlich die Underperformance der Aktie gegenüber dem Wettbewerb.
Meinen Sie BlackRock oder meinen Sie aktivistische Aktionäre?
Ich meine aktivistische Investoren, die sich einen Vorteil versprechen, wenn man Sachen ändert, die das Management dann nicht getan hat.
Das heißt, Sie waren auch ein Getriebener?
Nee, gar nicht.
In Ihrem Kopf?
Gar nicht, gar nicht. Ich war ein Motivierter, insoweit, als ich mich niemals zum Getriebenen machen wollte.
Also Sie wollten dem Gegner zuvorkommen?
Ich wollte zumindest, wenn Sie das als Gegner bezeichnen wollen, wollte ich denen zuvorkommen, die aus Kurzfristmaximierungsüberlegungen dann Dinge einleiten, die für den langfristigen Fortbestand des Unternehmens nicht hilfreich gewesen wären.
Antizipatorisches Denken.
Und die gibt es, naja, das Denken ist einfacher, das Handeln und das Umsetzen wird dann komplexer. Und ich wusste schon 2017, als wir dann diese 2020 Plus, also keine Zeitbegrenzung mehr machen, das Plus stand für ein Kontinuum an Veränderung, wusste ich schon, dass ich wahrscheinlich bei einer basisdemokratischen Abstimmung in der Belegschaft keine Mehrheiten gehabt hätte. Ich wollte auch nicht wissen, ob bei einer geheimen Abstimmung im Vorstand Mehrheiten zustande gekommen wären, das war schon schwierig.
Das heißt aber, spätestens da muss man ja hellwach sein und womöglich auch auswechseln.
Naja, das Auswechseln ist das eine. Das vorzugsweise versucht man über die Motivation, über die Kommunikation einen Konsensus zu schaffen und dann auch über eine Politik der kleinen Schritte in der Umsetzung das Vertrauen zu wecken, auch selbst zu kalibrieren, ob man nicht einer Hybris unterlegen war und man sich etwas in den Kopf gesetzt hat und man schief ist. Also es ist zwar nicht so, und Sie haben zu Recht damals darauf hingewiesen, also zerschlagen und aufteilen und Kästchen rücken, das kann fast jeder. Aber die Dinge dann zu einem Erfolg zu machen, wo dann am Ende die Kunden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich die Investoren einen Vorteil haben, das ist nicht so einfach. Und ich wusste oft, dass ich da sehr alleine war.
Aber diesen teilweise einsamen Kampf hat Joe Keser ausgefochten gegen alle Widerstände. Er hat den Umbau des Konzerns in die Tat umgesetzt. Aber die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist die folgende. Ist das nur eine Manager-Mode oder steckt in diesem Fall Siemens ein Lehrstück auch für die übrige Deutschland AG? Das wollte ich von ihm wissen und er wehrt sich übrigens gegen den Begriff Zerschlagung.
Es ist keine Zerschlagung, es ist das Schaffen neuer Perspektiven. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Keine Zerschlagung, keine Zerstörung, sondern das Schaffen von neuen Perspektiven. Und mit diesem Mindset, mit dieser Geisteshaltung sollte man vielleicht noch einmal die Deutschland AG durchkämmen.
Bayer, BASF, die großen Konglomerate sehen genauso aus in der Struktur. Immer mal Zukauf, Verkauf. In der Struktur wie vor 50 Jahren.
Bayer hat einiges gemacht. Denken Sie an das Covestro zum Beispiel, eine Abspaltung, auch noch andere. Aber hat dann, und das hat mich überrascht, den Weg ja in Richtung Pharma gefunden. Hatte gigantische Bewertungen, 120, 130 Milliarden, war teilweise mal das wertvollste Unternehmen in Deutschland, weil es den Weg einer Fokussierung gefunden hat in einer Branche, die hohe Zukunftserwartungen in das Multiple, also in der Multiplizierung des Gewinns einbrachte.
Unter der Führung von Herrn Deckers.
Und dann auf einmal kam zurück, vielleicht hat sie die eigene Courage eingeholt. Oder ich weiß es nicht, was es war, das habe ich gewundert. Und dann sage ich, vielleicht braucht man noch mal irgendwie ein bisschen Landwirtschaft und dazu. Und wenn der Monsanto uns kaufen will, dann können wir ja auch gleich den Monsanto kaufen. Den Rest kennen Sie. Ich meine, heute ist der Bayer um die 50 Milliarden wert. Siemens Healthineers ist 74. Das muss ich mir vorstellen. Es gibt auch andere Beispiele. Denken Sie an ThyssenKrupp. Das ist eigentlich das tragischste Beispiel, das muss man sagen, wo man eben versucht hatte, an allen traditionellen Assets festzuhalten, Stahl. Ich kann mich gut erinnern, mein Freund Heinrich Hiesinger hatte mir berichtet, dass er im Bertolt Beitz doch sozusagen fast am Sterbebett gesagt hat, retten Sie mir ThyssenKrupp. Ja, die Rettung wäre gewesen, die Aufzugsparte mit allen Cash, das man hat, zu stärken. Stattdessen hat man dort Substanz entzogen, Innovationskraft entzogen und anderen auch noch
was gegeben. Um den Rest zu retten.
Und dann hat man die Aufzugsparte verkaufen müssen, um den Rest einigermaßen zu retten und der gesellschaftlichen Verantwortung für Pensionen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einigermaßen zu wahren. Das ist schon eine kritische Geschichte. Es ist noch nicht vorbei dort, aber es ist schwerer geworden.
Also das Vermächtnis von Joe Keser in einem Satz. Wie lässt sich das vielleicht in einem Lehrsatz sogar zusammenfassen für die, die da noch kommen?
Prüf jeden Tag, ob du noch auf der richtigen Spur bist.
Vielen Dank an Joe Keser bis hierher. Das ganze gut einstündige Gespräch hören Sie am Samstag als Sonderpodcast auf thepioneer.de. Da geht es dann auch um den Vergleich der Siemens-Strategie mit Amazon und Google, die sich jetzt Alphabet nennen. Und Joe Keser sagt Sätze, die viele als Gotteslästerung empfinden werden. Zum Beispiel diesen hier: Synergie schafft kein Wachstum. Am Samstag geht's weiter auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben an der Wall Street viele wichtige Firmen ihre neuesten Quartalszahlen präsentiert. Welche das sind, das sagt uns jetzt Anne Schwedt an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, da gab es unter anderem die Zahlen der Elektrokette Best Buy und von den Modeketten Urban Outfitters, Abercrombie & Fitch und Gap. Die Zahlen fielen eigentlich größtenteils gut aus. Die Unternehmen konnten fast alle die Erwartungen der Analysten übertreffen. Best Buy erhöhte sogar seine Zielvorgaben. Die Unternehmen profitieren weiterhin von dem Kaufrausch der Konsumenten mit all dem billigen Geld und den Corona-Hilfen. Auch da konnte besonders Best Buy profitieren, weil viele Menschen während der Pandemie ihre Elektrogeräte erneuert haben. Soweit, so gut also. Jetzt kommt aber das Interessante. Die Aktien dieser Unternehmen fielen alle extrem stark. Für Best Buy ging es zwischenzeitlich um fast 17% nach unten, der größte Tagesverlust seit 8 Jahren. Urban Outfitters Aktien fielen um 9%, Abercrombie um mehr als 12% und bei Gap gab es ein Minus von 16%. Analysten glauben, dass das mit der Sorge der Anleger zusammenhängt, dass Lieferkettenprobleme sich negativ auf das Weihnachtsgeschäft auswirken könnten. Aber mal unter uns, Gabor, das ist meines Erachtens ein etwas schwacher Grund, um solche krassen Kursabstürze zu rechtfertigen. Zumal die Lieferkettenprobleme sich ja, wie wir an den Zahlen sehen, bisher auch kaum merklich auf das Geschäft ausgewirkt haben. Interessant ist auch, dass bei einigen dieser Firmen genau einen Tag vorher noch ein dickes Plus stand. Bei Best Buy gab es sogar ein Rekordhoch. Für mich sieht es also ehrlich gesagt eher so aus, als hätten wir es hier mit Marktmanipulationen zu tun. Wie die Kunden tatsächlich über diese Marken denken, werden wir am Freitag sehen, wenn die große Black Friday-Schnäppchenjagd in den Läden beginnt. Für die Anleger hier an der Wall Street gibt es die Aktien jetzt schon zum Schnäppchenpreis.
Danke, Anne, nach New York, und es geht weiter nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Die Arealbank aus Wiesbaden könnte ja schon bald von Private Equity Investoren übernommen werden. Warum, Annette, ist das so ein wichtiges Thema an der Börse und wie hat die Aktie darauf reagiert?
Und es zeigt einfach, dass Bankaktien wieder interessant werden. Und das hat vor allem was damit zu tun, dass die Zinsen irgendwann steigen werden. Banken verdienen ja dann auch viel Geld durch die sogenannte Fristentransformation. Und das geht nur, wenn es irgendwie auch höhere Zinsen gibt. Das heißt, langfristig sind die Zinsen höher und kurzfristig sind die Zinsen geringer. Und durch einen Wechsel dieser Verbindlichkeiten verdienen Banken Geld. Allerdings für viele Jahre ging das ja jetzt nicht. Und jetzt, ab dem Moment, sehen viele Private Equity Player, das habe ich auch bei der Super Return gehört, dass wir in einen Zinserhöhungszyklus einsteigen und damit auch Bankenaktien interessant werden. Bei der Arealbank gibt es noch eine Besonderheit. Hier sagen die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge, dass die Bank durchaus wachsen kann und mit dem momentanen Setup es aber nicht tut. Sie geben zum Beispiel Geld für Sonderdividenden aus und das soll jetzt einfach erstmal gestrichen werden. Das könnte den einen oder anderen Investor zwar nicht so besonders begeistern, aber insgesamt ist es eine Wachstumsgeschichte, die diese Finanzinvestoren realisieren möchten mit der Arealbank. Die Aktie hat übrigens sehr positiv reagiert auf das Angebot.
Vielen Dank, Annette, für diese Einschätzung. Dir einen schönen Tag in Frankfurt.
Danke, Gabor, dir auch einen spannenden Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ausgerechnet der so wortgewaltige Boris Johnson aus London sich so dermaßen verrannt hat bei einer Rede, dass ganz Großbritannien heute Morgen darüber spricht. Der britische Premier war Keynote-Speaker beim Unternehmerverband auf der Insel. Es sollte um seine Green Revolution gehen, um das britische Eisenbahnnetz und die neueste Sozialstaatsreform. Aber seine Rede war, man kann das gar nicht anders sagen, in Teilen konfus bis bizarr.
So with safer streets, with great local schools, with fantastic broadband.
Johnson verlor mittendrin den Faden. Er blätterte fachig in seinen Unterlagen.
Forgive me.
Er wusste gar nicht, wie es weiterging im Text. Und dann illustrierte der Premier den Unterschied zwischen Elektroautos und Verbrennern, indem er selbst ein brummendes Auto nachstellt.
Former motoring correspondent, EVs may not burble like sucking doves and they may not have that rum rum rah rah that you love.
Und dann redete er plötzlich minutenlang über Peppa Pig World. Das ist ein Vergnügungspark in England rund um eine lustige Zeichentrick-Schweinefamilie. Boris Johnson wollte offenbar über britische Kreativität sinieren, aber irgendwie kam er nicht zum Punkt.
And Tony, yesterday I went as we all must to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to Pans? I've anybody who's been to Peppa Pig World. Not enough. I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World, but I loved it. And Peppa Pig World is very much my kind of place.
Die britische Presse zieht das Thema heute Morgen groß auf, ist ja klar. Boris Johnson versteht die Aufregung gar nicht. Nach der Rede fragt ihn ein Reporter, ob denn alles okay sei bei ihm. Johnson zeigte sich entspannt.
Frankly, is everything okay?
I think that people got the vast majority of the points I wanted to make, and I thought it went over well.
Boris Johnson hält es offenbar mit Mohammed Ali. Der sagte einst: Ich weiß nicht immer, wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich recht habe.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass der Song The Lion Sleeps Tonight tatsächlich eines der kommerziell erfolgreichsten Lieder aller Zeiten ist. '61 wurde dieser Song allein in den USA 6 Millionen Mal verkauft. Die Tokens, so hieß die Band, hielten sich wochenlang damit an der Spitze der Charts. Obwohl, naja, sie es eigentlich nur als B-Seite herausgebracht hat. Gerade ist einer der Sänger der Band, Philip Margo, im Alter von 78 Jahren verstorben. Und das sollte uns der Anlass wert sein, an den Erfolg dieses Songs zu erinnern. Das Lied ist bis heute ein absoluter Welthit. Es gibt 160 Coverversionen. Den schlafenden Löwen gibt es auch auf Deutsch.
Oh, im Dschungel, da ruft die Trommel, der Löwe schläft heute Nacht.
Oder auf Italienisch. Und sogar auf Chinesisch. Diesen Song umweht trotz aller Fröhlichkeit auch eine traurige Geschichte von Täuschung und von Ausbeutung.
Denn während sich die halbe Musikwelt damit die Taschen vollmachte, starb der Komponist und allererste Sänger dieses Songs, der Südafrikaner Solomon Linda, völlig verarmt. Er hat seine Urheberrechte an dem Song für weniger als $2 verkauft, damals. Seiner Familie hinterließ er, als er 1962 starb, ein Vermögen von lediglich $22. Aber als der Song dann nochmal, und zwar in dem Disney-Film König der Löwen, Verwendung fand, da reichte es den Nachfahren von Solomon Linda und sie leiteten juristische Schritte ein. Gott sei Dank. Man einigte sich außergerichtlich und nachträglich wurden dann der Familie von Disney nochmal $1.6 Millionen überwiesen. Immerhin. Ich wünsche Ihnen einen optimistischen, einen selbstbewussten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.